und herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Oder wie wir hier in Hamburg sagen, moin. Direkt aus der schönsten Stadt der Welt. Hier ist für Sie Hamburg schnackt, der Tourismus-Talk.
Herzlich willkommen bei Hamburg schnackt, dem Podcast des Tourismusverbandes Hamburg. Mein Name ist Wolfgang Reike, ich bin Vorsitzender des Verbandes. Und heute begrüße ich hier im Studio ganz herzlich ein neues Mitglied, Hanna Salibjahr. Vielen bekannt als der Hamburger Gastronom für syrische Küche. Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
Ja, bin ich gerne dabei. Ich fühlte mich aber immer dazu gehören, auch wenn ich jetzt als neuer Mitglied aufgenommen worden bin.
Ja, du gehörst ja auch in die Community dazu. Ja, aber es ist auch ganz toll, dass du jetzt Mitglied bist bei uns. Erzähl doch mal ein bisschen über, du bist seit 40 Jahren in Hamburg, habe ich gesehen.
Also in Hamburg direkt bin ich schon seit 54 Jahren, aber ich habe das Studium abgeschlossen und als Kapitän auf große Fahrt bin ich ja zur See gefahren lange Zeit. Aber seit genau 40 Jahren mache ich Gastronomie in Hamburg.
Ja, und das ist für mehrere Läden, du hast mir eben auch noch im Vorgespräch gesagt, du hast jetzt einen Laden in den Alsterarkaden.
Ja, das ist der letzte Flaggschiff.
Aber du hast ein Hotel oder eine Kochschule, ne?
Eine Kochschule habe ich immer noch in der Eppendorfer Weg. Mhm. Da bieten wir Kurse an, meistens immer ab November bieten wir die Kurse an, für Januar, Februar, März. Und sonst im Laufe der Sommer, da haben wir so viel zu tun an der Alsterarkaden, dass wir kein Personal so abstellen können.
Ja.
Aber die Räume sind dafür da, dass auch bestimmte Events dort veranstaltet werden. Mhm.
Aber Alsterarkaden läuft ja gut, ich komme da hin und wieder mal vorbei, das ist immer voll, ist immer gut besucht.
Ja, aber Sie kommen ja aus der Branche, Sie wissen ja ganz genau, was das bedeutet, auch wenn das voll ist.
Ja.
Wenn die Leute sparsam sind, dann sind sie sparsam da. Aber der Stuhl ist ja nun mal belegt. Ne?
Ja. Ist das so in der Entwicklung, dass die Leute weniger Geld ausgeben?
Also ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber wir haben im Jahr 24 tatsächlich weit weniger Umsatz gemacht, als wir sonst in den letzten 30 Jahren.
Mhm. Naja, es ist alles teurer geworden. Und wenn man essen geht, ich merke das ja auch, dann bezahlt man ja wesentlich mehr als vor 5 Jahren, oder?
Absolut, aber das ist ja auch begründet.
Ne? Ja, klar.
Ist alles auch teurer geworden. Leider die Mehrwertsteuer ist ja wieder eingeführt. Das war für uns eine super, ich sag mal, Unterstützung.
Hm.
Die 12% Unterschied macht ihm viel aus.
Ne? Ja, der ganze Mitarbeiter sind teurer geworden, die Gehälter.
Wieso?
Energie ist teurer geworden.
Also die 15%, die jetzt angepeilt werden, haben wir schon immer bezahlt, haben auch
bezahlt.
Sonst kannst du die Leute gar nicht festhalten.
Naja, und die Leute verdienen nicht so viel mehr, wie sie ausgeben. Also das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb die Umsätze ein bisschen runtergehen. Aber ich wollte noch auf ein ganz anderes Thema. Du hast ja gesagt, du bist über 50 Jahre in Hamburg, bist dann von großer Fahrt dann Gastronom geworden und bietest ja oder hast ja immer mit deinen verschiedenen Lokalitäten Gastronomie aus Syrien angeboten.
Ja.
Das war ja so dein Markenzeichen. Du warst wahrscheinlich auch der erste Syrer, der das hier gemacht hat.
Ja, absolut. Also das war ja vor 42-43 Jahren, da habe ich schon gemerkt, irgendwann, man muss sich mit der Seefahrt aufhören, da wir eine Familie gründen wollen, Kinder in der Welt gesetzt werden wollen müssen.
Ja.
Und das wäre die Seefahrt nicht mehr das richtige Beruf dafür. Und die syrische Küche war unterrepräsentiert, das heißt, die arabische Küche war unterrepräsentiert. Das gab ja in Hamburg ein einziges Lokal, das kennt hier keiner mehr in Hamburg, das ist das Bagdad Club unten am Ballindamm.
Mhm.
Da können kaum Leute, da habe ich auch nur einmal durch das Fenster geguckt.
Da wurde gerade die
Europa-Passage
errichtet.
Und da haben wir gesagt, okay, können wir die Küche jetzt wieder versuchen anzubieten. Ich habe Freunde eingeladen zu mir nach Hause, habe ich gekocht für sie, gerne gegessen, habe gesagt, uns schmeckt es auch, ja, wunderbar. Habe gesagt, ihr werdet ihr dafür auch bezahlen. Und da sie da alle bejaht haben und so, habe ich schon Mut gefasst.
Und haben sie dann auch bezahlt?
Ja, also ich wollte nur sagen, kommt die auch, wenn wenn ich ein Lokal aufmache, das war ja der Hinweis, den ich haben wollte, ob die auch.
Was war denn dein erstes Lokal?
Das war das Aschamra in der Renzelstraße.
Ah ja.
Genau, heute ist das ein libanesisches Restaurant weiterhin. Yeah. Da habe ich das mit einem Partner zusammen gemacht. Nach einem Jahr sind wir auseinandergegangen und bin ich gestartet mit der Saniba-Marke in der Osterstraße.
Ja, ja, genau.
Das ist genau 40 Jahre her.
Und syrische Küche und arabische Küche unterscheiden sich doch, oder weil du eben das so in einem Satz genannt hast.
Ich würde schon einen Unterschied sehen zwischen die nordafrikanische Küche, ja, die auch Arabisch sprechen, mhm, und die Nahostküche, also ja, so Syrien, Libanon, Palästina, das ist schon andere Küche. Und was sie in den Emiraten kochen, das weiß man nicht. Haben auch, sage ich, Kamel und Batteln mich viele. Ich meine, die Vegetation gibt das nicht her. Ja, so ja. Aber es ist natürlich, die Nahostküche ist dahin transportiert.
Ja, ja. Und was macht die syrische Küche so besonders oder was macht sie aus?
Ja, also in der Tat haben wir das Glück gehabt, dass wir die Vegetation haben, was am Mittelmeer ist, ja, was man so kennt, also vor allem gemüsetechnisch. Ne? Und haben wir auch da Syrien immer die Endstation der Seidenstraße war. Mhm. Gerade sehr viele Gewürze natürlich aus Indien und China, die dort umgestaut worden sind. Und so hat das Land immer den Kontakt zu den Gewürzen und die Gemüse und die anderen Lebensmittel war ja schon da. Mhm. Also das hat diese Kombination, hat diese Küche oder macht diese Küche heute aus. Mhm. Also der Italiener hat auch eine Aubergine, aber der würzt die Aubergine nicht so wie wir üben.
Ja.
Ne, weil er damals, sage ich mal, diese Gewürze nicht so angehalten hat.
Welche Gewürze machen denn die syrische Küche aus?
In erster Linie Kumin, Koriander,
ah, ja,
und Piment.
Ah, ja.
Und dann natürlich der Einfluss der anderen Gewürze, auch Kardamom, Nelke, Muskatnuss, das ist ja alles vorhanden. Gibt es Rezepte dafür auch. Und sehr viel mit frischen Kräutern, das, was das Mittelmeer ausmacht.
Ja.
Fängt bei Minze an, über Thymian, Rosmarin, Oregano, das ist ja alles da in dieser Küche.
Und was ist ein typisch syrisches Gericht jetzt?
Ja, natürlich, das Bekannteste ist jetzt, was heute auch zutage überall leider zu kriegen ist, aber nicht so gut wie bei uns,
ja,
also zum Beispiel das Hummus oder das Falafel. Ja, ja. Ne? Das ist schon, in Syrien ist das eine Spezialität, die man auswärts kauft, also im Besteck.
Yeah.
Also
das ist ja aus Kichererbsen.
Ja, ja, das ist alles Kichererbsen. Das ist das Produkt, was Eiweiß liefert.
Yeah.
Wir haben uns ja damals in Syrien gewundert, wieso wir gesund und stark sind, obwohl wir kein Fleisch aßen.
Ja, ja.
Also in der Familie, wir haben kaum Fleisch gegessen. Das lag natürlich an der Hülsenfrüchte, ne?
Yeah.
Die in Massen gegessen worden sind. Ne? Ich weiß nicht, ob unsere Großväter das wussten, dass das ein Eiweißlieferanten sind.
Aber heute weißt du das alles.
Heute wissen wir alle und danach richten sich auch unsere Gerichte.
Ah ja.
Ich versuche immer das auf dem Teller immer, diese 70% Eiweiß.
Ja.
Und nicht unbedingt aus Fleisch, aber kann ja auch manchmal aus.
Ja.
Und, das, und die Proteine kommen sowieso, also die Kohlenhydrate kommen sowieso in kleinem Maß.
Ja, ja. Aber jetzt eine Frage, wo hast du kochen gelernt?
Gar nicht eigentlich, ich bin Autodidakt.
Ah ja.
Ich habe immer während der Seefahrtszeit überall gut gegessen. Die Seefahrer lassen sich ja nicht lumpen eigentlich. Die gehen nicht irgendwo essen, wenn sie schon mal in einem Hafen sind. Ja. Dann wollen sie einen drauflegen.
Ja.
Und so habe ich viele Lokalitäten gesehen auf der Welt, viele nationale Spezialitäten kennengelernt.
Ja.
Aber als ich gestartet habe, habe ich tatsächlich meine Schwester abnehmen lassen,
ja,
die mit mir die ersten 6 Monate gekocht hat. Und dann kam sie wieder für 6 Monate und, naja, einige Kollegen über die Schulter geguckt auch.
Ja, klar. Aber man braucht ja so eine Naturbegabung. Ne? Das,
ja, nein, ja, die Begabung war nicht so gefordert, sondern tatsächlich das Machen wollen, gut machen.
Ja, genau.
Also mit Anstand kochen. Und ich hätte, glaube ich, für mich jeden Job mit dieser gleichen Intensität gemacht.
Also, wenn es Spaß macht, dann ist es meistens auch erfolgreich.
Erfolg, und Erfolg macht süchtig. Yeah. So, deshalb sind ja 13 Lokale entstanden, weil ich ja immer Erfolg hatte und dann war ich süchtig nach mehr und mehr. Aber das entspricht auch meinem Wesen. Ich bin da deshalb zur See gefahren, weil ich wollte immer von A nach B, immer unterwegs sein. Und das war hier in Hamburg. Ich hätte nie einen Job machen können an einer Ort und Stelle. Deshalb habe ich so viele Lokale gemacht, einen nach dem anderen.
Ja, du bist ja auch das Gesicht und der Name für syrische Küche in Norddeutschland. Oder in
Hamburg. Was heißt Norddeutschland? Entweder sagen wir Deutschland oder weltweit. Was du möchtest. Ist ja wirklich so.
Dann nehmen wir weltweit. Dann nehmen wir weltweit.
Ja, ja, absolut. Also da bin ich mir sicher.
Ja.
Also sagen wir so, wir haben ja nichts verfälscht. Das war unser großes Konzept.
Ja, ja. Weil
diese Speisen, die Gaben, die sind einfach, ich weiß, vor 35, 36 Jahren, da habe ich einmal gekocht mit der Zeitschrift Brigitte. Und die wollten auch vegetarisch, das kam ja so langsam hier an damals. Ne? Da habe ich mich gewundert, jetzt war dann mal großen Bericht über vegetarisches Essen. Ich kannte das nicht anders. Das, was wir gekocht haben, war immer vegetarisch, aber nicht mit diesem Bewusstsein, wir essen vegetarisch oder ich esse kein Fleisch. Das war das, was da gekocht wurde.
Das Schild daran fehlte, ne? Bitte? Das vegetarische Schild fehlte.
Ja, ja, das, genau. Ja? Das ist aber war auch für uns gang und umgeben.
Ja, ja, klar.
Tag ein, Tag aus, ne?
Du bist, ja, was du eben schon gesagt hast, zur See gefahren. Wo bist du lang gefahren oder welche Routen bist du gefahren? Du kommst aus Ladakia, also eine Hafenstadt in
Ja, ja, ich habe in Hamburg studiert.
Also, da gab es auch eine Seefahrtsschule hier.
Deshalb bin ich auch gekommen nach Hamburg, weil Hamburg, also in Deutschland gibt es mehrere Seefahrtsschulen. Und das war das Gute dran, dass man erst mal eine Ausbildung machen soll.
Ja, ja.
Und diese 3 Jahre Ausbildung bis zum Matrosenbrief, die haben mir Stabilität gegeben, finanzielle Natur, dass man gespart hat, nachher das Studium anzufangen.
Mhm.
Ja, das war wunderbar natürlich.
Und in welche Routen bist du denn gefahren?
Ja, verschiedene, wirklich. Ich würde sagen, noch nicht die ganze Welt. Es fehlen doch 2, 3, 4 Länder.
Die keinen Namen haben.
In meine Sammlung, na, große Länder auch leider, aber ich bin ich für bestimmte Reedereien gefahren, die bestimmte Routen hatten.
Ja, klar.
Also wie für Schuchmann Buxia bin ich sehr viel in Indonesien gefahren und Brasilien und Südamerika, also Westküste Südamerika sehr viel und Südafrika, also auch sehr viel.
Du hast ja viele Städte gesehen, viele Hafenstädte.
Ja.
Wie schätzt du Hamburg ein? Was macht Hamburg besonders?
In Bezug jetzt auf...
Naja, gegenüber anderen Städten,
Hamburg hat natürlich, ist ein Fund, ne? So ist das. Also für einen Seemann, wenn er an Land ist, dann gibt es mindestens die Reeperbahn, ne? Ja, dann weiß man, was man ansteuern soll, ne?
Ja.
Sonst in der Nähe der Häfen sind immer irgendwelche Kneipen, wo man, sag ich mal, seine Freizeit verbracht hat. Aber es ist eine wunderschöne Stadt, aber als Seemann, wenn du nicht willst, landest du immer irgendwo, wo es ein bisschen was zu feiern gibt.
Ne? Ja gut, man ist jung, man will was sehen, was erleben.
Ja, absolut. Ja. Ich hatte kein anderes Interesse, auch damals außer Arbeit. Das Studium zu Ende machen, das wollte ich.
Ja.
Also schnell, schnell, schnell.
Ja gut, und da hast du eine Familie hier gegründet und bist ja auch in Hamburg geblieben dann. Ne?
Also ja, klar. Ich habe ja hier studiert. Ich mochte die Stadt und ich hatte schon viele Freunde auch gewonnen während des Studiums.
Ja, klar. Das ist so deine Heimat dann auch geworden, Hamburg.
Ja, absolut. Also das ist, sagen wir mal, eine Heimat, in der man wirklich lebt.
Ja,
eine andere Heimat. Aber
es gibt die Heimat, wo man geboren ist und da, wo man lebt. Genau. Ja, sehr toll. Wenn du Besuch bekommst, woher auch immer, was zeigst du denen in Hamburg?
Was ich in Hamburg zeige, ist, also auf jeden Fall empfehle ich ja immer das
Alster,
Elbe. Ja, Alster und Elbe, das ist ja normal, das hat eine andere Schifffahrt da drin, aber das Miniaturwunderland empfehle ich immer.
Ja.
Und sage ich denen, ich buche auch schon von euch vorher, finde ich.
Gehst du schon mal mit?
Ja, nicht immer, aber ich war ja schon da.
Ja, ja.
Aber es ist ja wirklich,
wächst ja auch,
was weltweit einzigartig ist. Das ist natürlich die Elbphilharmonie. Es gibt überall Philharmonien, Häuser irgendwo in der Welt, aber so ein Miniaturwunderland finde ich einfach klasse.
Das stimmt,
da könnte ich keinen. Und der Hafen mit seinen großen Schiffen, ne? Da manchmal nach Feierabend so um 11, 12 Uhr, jetzt nicht früher, als ich noch im Laden gestanden habe, konnte ich nicht so schnell nach Hause, bin ich einfach zum Fischerei, also zum
Fischwald. Oder?
Ja, zu
Fischereihafen.
Genau, so. Und da war es damals kein Parkplatz im klassischen Sinne. Da ist man, dann saß ich da im Auto, habe ich nur die Schiffe mal angeguckt.
Ja. Da kam doch noch ein bisschen heim, Fernweh.
Ja, nee, das war befriedigend.
Ja,
das
ist sehr,
und da habe ich mich mal gefragt, sag mal, was hat München denn zu bieten eigentlich? Ja, diese englischen Garten, ja, nein, aber da haben wir davon mehrere in Hamburg.
Ja.
Aber der Hafen mit diesen riesen Potter, die rauf und runter und dann sind Beleuchtung. So.
Das war ein sehr schöner Schlusssatz. Das hat mir sehr gut gefallen. Also auch dein Vergleich mit München. Herzlichen Dank, Hanna Salibar. Wir sind leider schon am Ende. Das war der Podcast Hamburg schnackt vom Tourismusverband Hamburg. Hören Sie wieder rein. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis bald. Tschüss.
Das war Hamburg schnackt, der Tourismus-Talk. Powered by Mahoin!